Der Hinweis meiner Eltern zu sagen, so okay, wenn es das nicht gibt, was du haben möchtest, dann baust dir halt. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen so der erste Move rein ins Freelancing. Aber ich glaube, ich wäre eingegangen im Konzern.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des Free Talent Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast und dieses Projekt nun starten können, nachdem wir uns damit viele Wochen beschäftigt haben, viele Wochen an Vorbereitung reingesteckt haben und das Ganze nun endlich auf die Straße bringen können und die erste Folge live geht. Ich freue mich zudem, dass wir keinen besseren Gast hier haben könnten als Katharina Kiek, die mir gerade gegenüber sitzt und das Thema Freelancing mit Haut und Haaren lebt. In unserem Vorgespräch sind schon so viele verschiedene spannende Geschichten rund um das Thema Freelancing und das Freelance-Dasein aufgeploppt, dass ich glaube, dass Katharina einen großen Mehrwert für diese erste Folge liefern kann. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Katharina.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt, welche dieser bizarren Geschichten wir nochmal ansprechen.
Das hängt ganz von dir
und
auf,
ob wir das halbwegs fokussiert hinbekommen, so dass es auch verständlich ist für den einen oder anderen. Aber ja,
sehr gut.
Mit Freiheit kommt Chaos.
Perfekt. Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das Stichwort, wenn man sich mit dir beschäftigt. Wenn man so ein bisschen liest online, dein Twitter-Kanal, Instagram verfolgt, so ein bisschen schaut, was du in der Vergangenheit gemacht hast, dann poppen sehr, sehr viele verschiedene Sachen, Themengebiete auf, irgendwie von Feminismus über Diversity bis hin zu Trendberatung, was du ja mal gemacht hast und dann natürlich das, was du aktuell viel machst, Medienproduktion und zuletzt das Thema Surfen. Als ich das alles so in so einen Rahmen gepackt habe, habe ich gefragt, wie lässt sich da überhaupt ein Rahmen drum bilden? Und zum anderen, wie macht man daraus eigentlich oder ja, wie wird man ein Freelancer, der zu so vielen Themen kommt? Vielleicht magst du mal zum Beginn einfach den Hörern so ein bisschen erklären, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und warum machst du so viele verschiedene Sachen?
Ja, ich glaube, ich werde es zumindest versuchen, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wo man anfangen soll, als ich 6 war. ja, also wie du ja schon gesagt hast, ich habe ursprünglich mal in der Trendforschung angefangen, direkt nach dem Studium und hatte eben ein klassisches Praktikum gemacht in einer Hamburger Trendagentur, so als das ganze Thema gerade so aufkam und das klang schon so, als könnte man sich da unterschiedliche Themen immer wieder greifen und auch innerhalb dieses Jobs ja selber sehr viele Sachen ausprobieren. Also das hatte schon so Züge von, ich sag mal, so freiem Radikalsein so ein bisschen und bin dann eben, habe mich nach dem Praktikum da eigentlich selbstständig gemacht direkt auch. Also es war so die erste Krisenzeit und ich war am günstigsten, also mich hätte man noch länger behalten, aber ich habe dann auch gedacht so, oh, auf Dauer macht das vielleicht auch nicht so Sinn und habe mich dann im Prinzip eigentlich schon ein halbes Jahr nach dem Studium selbstständig gemacht, irgendwie ohne Kontakte, ohne Netzwerk, ohne wirkliche Berufserfahrung oder eigentlich gar keine Berufserfahrung. Und und habe von da angefangen eigentlich zu freelancen, erst noch als Trendscout, relativ viel mit Technologieschwerpunkt, aber eigentlich auch wirklich durch die Bank und bin dann so vom Trend Scouten eigentlich in so mehr in den Innovationsbereich rüber, also dann Innovationsberatung gemacht und eben auch Trendforschung weitergeführt, dann auch immer so in frei, fest, frei hin und her und ich würde wahrscheinlich 8 Stationen vergessen, wenn ich das jetzt versuchen würde, linear zu erzählen, aber linear ist auch nicht meine größte Stärke, sicherlich. Deswegen bin ich ja wahrscheinlich auch immer frei, halb frei oder relativ frei unterwegs gewesen. Und habe dann zwischendrin das ein oder andere eigene Projekt gemacht, festfrei für Beratungsagenturen gearbeitet, mal so kurze Ausflüge in andere Industrien gemacht, bin dann irgendwann bei Twitter gelandet, habe dann bei Twitter Deutschland eine Zeit lang gearbeitet und das war eigentlich auch schon so relativ am Ende, das ist noch nicht so lange her sozusagen, also 3-4 Jahre, glaube ich, dass ich bei Twitter war und und habe aber gefühlt eigentlich immer schon eigene Projekte gemacht und mich auch nie besonders wohl gefühlt in sehr durchstrukturierten, festen Zusammenhängen, glaube ich. Das liegt mir nicht so wirklich. Also das fängt an von, ob man jetzt zu einer gewissen Uhrzeit irgendwo sein muss, bis hin zu was irgendwie inhaltliche Veränderungen und Beeinflussungen irgendwie angeht. Und zwischendrin alles Mögliche. Ich habe mal versucht, eine Trendagentur aufzubauen in Subsahara-Afrika mit mittelmäßigem bis geringerem Erfolg. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Habe dann mal die markenstrategische Leitung von der Boardsports Company übernommen. Also das war auch schon wieder so halb Hobby, also eben sehr Surf und Outdoor-related sozusagen und und dann eben vor 2 Jahren ungefähr oder 1,5 Jahren ungefähr dann eben auch nebenbei die eigene Firma gegründet, also wir eben primär Medienproduktion machen mit eben alles rund um Action Sports. Sorry, jetzt schon mal für die ganzen Anglizismen, es fällt einem ja mal nicht so einfach, das vernünftig auf Deutsch zu sagen manchmal. Genau, und machen jetzt hauptsächlich eigentlich Medienproduktionen, die dazu da sind, um Diversität zu fördern in diesem Bereich. Viel Branded Content, Branded Experiences aber auch, also eben auch so Networking-Events und solche Geschichten und vor allen Dingen viel selber surfen, wenn es dann irgendwie drin ist. Das ist sicherlich auch eine Motivation und auch Markenstrategie für einzelne Individuen, also Künstler, Profisportler, Executives jetzt auch immer ein bisschen mehr, aber kam eigentlich am stärksten über die Musiker und über die Creator, mit denen wir zusammengearbeitet haben und die Profisportler eben. Und ich habe wahrscheinlich 28 Sachen vergessen, aber das ist so das, was ich jetzt im Moment mache. Das heißt, im Moment ist es so ein weirder Hybrid irgendwie aus auf der einen Seite Leute beschäftigen und auch sehr viel Freie beschäftigen und auf der anderen Seite manchmal wieder als einzelne Freie auf anderen Projekten ganz normaler Freelancer zu sein sozusagen. Also es ist immer so ein permanenter Rollentausch eigentlich.
Ja, ich glaube, eine sehr, sehr spannende Schnittstelle, irgendwie selber Freelancer zu sein und auf der anderen Seite Freelancer zu managen. Ich glaube, können wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht nochmal ganz zum Anfang zurück. Du hast mir im Vorgespräch auch verraten, dass du relativ lange studiert hast und so,
ja,
wie du
sehr lange
gesagt hast, in deinen Worten, ich war dann nicht das gefragteste Talent am Markt.
Nein, mit Sicherheit nicht.
Würdest du sagen, das hat dir ein Stück weit geholfen, dahin zu kommen, wo du heute bist, weil du sonst vielleicht tendenziell eher erstmal in Corporate gegangen bist? Oder würdest du sagen, du warst von Anfang an so ein Typ, ich brauche Freiheit, ich muss irgendwie mein eigenes Ding machen, dass du im Zweifel gemerkt hättest, das funktioniert sowieso nicht?
Also ich glaube, ich wäre wahrscheinlich immer irgendwie in frei oder in irgendeiner anderen Variante gelandet, auch vom Typ Mensch her. Man hat ja einfach die Eigenschaften, die man hat. Und ich glaube, ich bin einfach nicht so der Mensch, der so gerne in total strukturierten, festen Zusammenhängen arbeitet. Das ist, dafür bin ich auch zu sehr Goldfisch. Also wenn man irgendwas sieht und dann, oh, was ist das denn? Das könnte man doch auch mal machen. Also, aber ja, ich glaube, gerade wenn man so lange studiert hat, und ich meine, ich habe Geistes- und Sozialwissenschaften studiert und das ja auch vor einer ganzen Weile schon. Also ich bin 2009 fertig geworden. Das war jetzt auch nicht die Zeit, gab es noch etwas weniger Verständnis, sogar noch weniger Verständnis als heute, was man denn eigentlich damit machen will. Und ich glaube, dass man zumindest automatisch in diesem sich rechtfertigen müssen und sich was selber bauen müssen, das lernt man da natürlich relativ früh, weil einen ja von vornherein, auch während des ganzen Studiums schon jeder fragt, was dann man damit eigentlich machen will und dann kommst du raus an den Arbeitsmarkt und dann wird dir natürlich auch gesagt, ja, was sollen wir denn damit eigentlich anfangen oder was sind eigentlich die Qualifikationen? Also man war schon immer so ein bisschen in dieser Erklärungsnot und in dem Verteidigungsdrang und da kann man natürlich entweder in die eine Richtung gehen und immer versuchen, sich zu rechtfertigen und sich irgendwie dem System anzupassen. Das entspricht A, nicht so meiner Persönlichkeit und B, glaube ich nicht, dass es immer unbedingt zielführend ist. Ja. So. Und es war dann gefühlt immer eher so, dass ich dann eher auf Angriff gegangen bin, weil ich immer gesagt habe, so ja, aber ich habe ja wissenschaftliches Arbeiten gelernt. So, damit muss man doch alles Mögliche machen können. Das ist, da muss es doch auch Bereiche geben, auf die irgendwie das, was ich gelernt habe und die Interessen, die ich habe, ich irgendwie anwenden kann. Ja. Und ich glaube, dann war immer der kommt ja dann immer so ein bisschen auch auf das, was man als Jugendlicher oder als Kind vielleicht gelernt hat, zurück, aber halt immer auch so der Hinweis meiner Eltern zu sagen, so okay, wenn es das nicht gibt, was du haben möchtest, dann baust dir halt. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen so der erste Move rein ins Freelancing. Aber ich glaube, ich wäre eingegangen im Konzern auf jeden Fall.
Trotzdem hast du dich ja am Anfang dafür beworben, ne? Also soweit ich das richtig in Erinnerung habe, du saßt ja im Warteraum vom Beratungsunternehmen. Also es gab ja schon einen Zeitpunkt, wo du irgendwie gesagt hast, eigentlich, ich versuche das mal oder ich will mal in den Bereich reingucken. Wann kam so dieser Moment? War das wirklich so dieses, ich habe mich beim Beratungsunternehmen beworben, habe gemerkt, das ist gar nichts. Wo kam dieser Moment, dass du gesagt hast, auf gar keinen Fall?
Ja, ich glaube, das war das zweite oder dritte Bewerbungsgespräch bei einer Beratung und man ist ja auch aus dem Studium auf nichts vorbereitet. So, du kommst dann irgendwie raus und dann rennst du irgendwie los und kaufst dir dann einen Hosenanzug oder ein, weiß nicht, irgendwas, was irgendwie ordentlicher aussieht als das, was du in der Bibliothek anhattest. Versuchst irgendwie deine Haare nett zu machen und kommst dann da an und ich saß im Warteraum und gefühlt sahen alle anderen Frauen, die da saßen, auch genauso aus wie ich. Haben wahrscheinlich alle auch irgendwas Ähnliches studiert, wahrscheinlich ein bisschen kürzer als ich, aber das wäre schon zu vermuten. Aber ich hatte so das Gefühl, dass ich schon beim selbst in diesem Warteraum sitzen, man sich schon so verbiegen musste oder anpassen musste. Und ich hatte in den Gesprächen immer das Gefühl, dass ich eigentlich nur versuche, rauszufinden, was die anderen eigentlich gerne hören wollen und dann irgendwie die Persönlichkeit zu erzählen. Und das hat man auch immer gekriegt. Und ich habe netterweise die Angebote auch immer bekommen, weil ich halt aus der ethnografischen Forschung komme. Das heißt, rausfinden, was andere Leute hören wollen, war dann vielleicht dann relativ leicht. Aber es war dann immer so ein Gefühl von so, Gott, ich das Gefühl, ich müsste 3 Jahre lernen, mich zu verstellen, um in diesen Job zu passen. Und es war dann relativ schnell klar. Ich habe dann das relativ, also für ein Praktikum ganz okay bezahltes Praktikum, aber eben ein entsprechendes Praktikum dann angefangen. Und das habe ich dann auch gedacht, das klingt einfach so, als wäre es irgendwie wild und neu und unbekannt. Und ich wusste nicht, was die da so wirklich machen. Aber es klang irgendwie so, als wäre es eine Herausforderung. Und das sind dann vielleicht auch die Zusammenhänge, wo man das Gefühl hatte, dass man das, was man gelernt hat, besser anbringen kann.
Ja.
Ja, aber ich erinnere mich an den Moment sehr gut. Das war wirklich so, Gott, ich sehe aus wie alle anderen hier. Wir sagen alle das Gleiche. Wir versuchen uns alle irgendwie so in dieses Format zu drücken, was uns vielleicht gar nicht so entspricht und wo man dann ja auch nicht gut was leisten kann. Ne?
Ja.
Also, geht ja in beide Richtungen.
Scheint ja auf jeden Fall ganz gut funktioniert zu haben.
Ja, am Ende ja, aber ich meine, die ersten Jahre sind ja auch geprägt von zu den Eltern fahren und fragen, ob die einen Jutesack voll Essen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Größenwahn und Selbstüberschätzung, wenn man die ersten Aufkriege kriegt und denkt, ja, das geht jetzt immer so weiter. Ich habe es jetzt gerissen, ich kann es voll toll und dann kommt dann plötzlich wieder 1-2 Monate nichts und man denkt, oh Gott, ich kann gar nichts, niemand am Markt will mich. Und
Wie haben deine Eltern da reagiert? Also also es gibt ja auch viele Eltern, die sagen, bist du wahnsinnig, ja, such dir einen vernünftigen Job, mach was, wo du ein Gehalt jeden Monat am Ende des Monats auf dein Konto bekommst. War da Verständnis oder musstest du auch so ein bisschen dafür kämpfen, dass das anerkannt wird?
Ja, also ich glaube, meine Eltern neigen glücklicherweise nicht dazu, sich so großartig einzumischen, aber man hat natürlich machen die sich immer Sorgen, so vor allen Dingen natürlich um die Krankenversicherung, die Miete und das Essen, so, ne? Also das ist, glaube ich, immer, also ich glaube, die haben mir eine relativ lange Frist gegeben, so einfach zuzugucken und zu sagen, okay, mal gucken, was da so kommt, aber auch da musste man sich natürlich dann schon mehr erklären oder rechtfertigen, aber mein Vater hat sehr oft Karrieren gewechselt in seinem Leben, ich glaube, da war dann ein größeres Verständnis für da als bei meiner Mutter, die ein sehr klassisch also Architektur studiert hat und dann Architektin geworden ist, so,
ja.
Fertig.
Ja.
Arzt, Lehrer, Architekt, so, ne, also solche Sachen sind halt, wo es ganz klar ist, in welche Richtung das geht, aber nee, die haben mich eigentlich, vielleicht sollte ich mich gleich nachher mal anrufen, mich bedanken. Die haben mich relativ viel in Ruhe gelassen und ich habe dann meinen Bruder, der damals schon arbeitet, dann mal gefragt, ob der mir mal ein Bier ausgeben kann oder hat man dann versucht, sich so ein bisschen durchzumauscheln und natürlich die billigere Wohnung und das günstig einkaufen und so. Also dieses sich jahrelang von Nudelsnacks ernähren und so,
ja.
Im Studium.
Und wenn du so zurückdenkst, also gerade so 2008, 2009 war ja jetzt auch wirtschaftlich nicht die aufstrebendste Phase, um es vorsichtig zu formulieren, wenn man da irgendwie dann anfängt, Freelancer zu sein, irgendwie mir gehört die Welt und ich erober jetzt alles, wird es natürlich irgendwie, glaube ich, relativ schnell, also wird man zur Realität zurückgeholt, weil der Markt einfach nicht da ist.
Ja.
Was waren so deine ersten Schritte und wie bist du da vorgegangen und vor allen Dingen, was war so dein erstes Erfolgserlebnis, wo du gesagt hast, jetzt gehört mir wirklich die Welt?
Also ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass das größte Problem bei mir natürlich war, dass ich einfach gar nichts, also ja noch nicht mal irgendwie 2 Jahre Arbeitserfahrung oder sowas vorweisen konnte. Das heißt, ich habe dann überlegt, wie kann ich mir eigentlich ein Profil bauen, was ich bei Firmen besser erklären kann. Und natürlich das erste vor allen Dingen Networking. Ne? Also ich hatte damals dann immer noch meinen Studentenausweis, weil ich mich auch fürs Promotionsstudium angemeldet habe und habe dann auf jede Konferenz, also wirklich jede komische Abendveranstaltung, wo irgendwie mal 3 Leute sein könnten, sozusagen, bin dann echt viel Netzwerken gewesen. Also dann natürlich primär in Hamburg, weil es auch am einfachsten war, weil ich auch von hier bin und hier und da ja auch gelebt habe. Und dann wirklich auf jede Veranstaltung gerannt, um irgendwie das Netzwerk auszuweiten. Das war, glaube ich, somit das Erste, also auch irgendwie sein Gesicht so viel zeigen wie möglich und auch verstehen und zuhören und zu verstehen, was die Leute eigentlich suchen oder wo es vielleicht gerade Lücken gibt. Das Zweite war, dass ich überlegt habe, okay, ich kann ja die Erfahrung, die mir fehlt, die kann ich ja jetzt nicht schaffen, aber ich kann jetzt auch nicht 2 Jahre warten, bis ich sie habe. Also habe ich mir überlegt, dass ich in das System gehe, was ich kenne, die Uni, und da versuche, einen Lehrauftrag zu kriegen, weil es ja einfach, so blöd es klingt, aber es ist natürlich dann am einfachsten, wenn du in die Wirtschaft gehst und dann sagst, ja, ich doziere da ja auch was an der Uni zu dem Thema, um sich dann so ein bisschen Glaubwürdigkeit zu schaffen. Das war so der erste Move, dass ich zur Uni gegangen bin und gesagt habe, hey, kann ich hier eigentlich das Einzige, was ich bisher gelernt habe, also Trendforschung oder auch Research-Fähigkeiten irgendwie vermitteln? Das hat mir dann so ein bisschen geholfen, da schon ein Profil aufzubauen. Das Zweite war bei diesen ganzen internationalen Trendagenturen, die eben primär digital und ortsunabhängig arbeiten, eben als Trendscout anzufangen. Und das ist natürlich, also monetär, kannst du das vergessen, das waren vielleicht 200, 300 Euro im Monat oder so. Ne? Und ich glaube, das war sogar brutto, wenn ich so drüber nachdenke. Aber, aber man konnte natürlich sagen, hey, ich arbeite auch für diese New Yorker Trendagentur. Es sind dann mal Artikel von einem rausgekommen. Also sowohl die digitale Sichtbarkeit, wenn Leute einen denn dann googeln, als auch das Profil, was man sich aufbaut, wirklich über so kleine Jobs, kleine Momente, versuchen irgendwo mal reinzukommen, vielleicht auch irgendwas mal über Trendforschung dann zu erzählen, über den einen Auftrag dann wieder dem nächsten Kunden, potenziellen Kunden was erzählen zu können. Also vor allen Dingen sich ein Profil aufzubauen, weil man eben keine Firma hat, über die man das Profil dann einfach sagen kann, hey, ich bin von McKinsey, ich bin hier für das und das zuständig. Ja. Wo die Leute wissen, du hast das Netzwerk im Hintergrund oder einfach eine Marke, die dich schützt.
Würdest du sagen, dass es heute, und du bist ja auch relativ aktiv auf Social Media und verschiedenen Kanälen, würdest du sagen, dass es heute ein Stück weit einfacher dadurch geworden? Also würdest du, oder andersrum gefragt, war das damals schwierig, 2008, 2009, die Medien irgendwie auch zu nutzen, um ein Netzwerk auszubauen? Musstest du wirklich dann ja physisch Leute eigentlich treffen, damit du überhaupt ein Netzwerk aufbauen konntest?
Ja, es war schon noch deutlich analoger auf jeden Fall. Also es gab ja auch einfach weniger Veranstaltungen oder weniger, ich sag mal, das Netzwerken hat sich ja auch verändert von so Club zu so Massen-Convenience-Veranstaltungen zu heute eher so Communities. Und heute kommt man natürlich viel leichter eben in diese Communities rein, oder es gibt kleinere Events, es gibt kleinere Formate, die nicht irgendwie gleich 5.000-Euro-Konferenzen sind oder so, die man sich natürlich als Freelancer dann auch nicht erlauben kann. Ja. Das war schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und es gab auch einfach ja noch nicht so viele Kanäle. Ich muss jetzt nachgucken, wann, wie, wo, was gegründet wurde. Aber also Instagram fällt da natürlich komplett weg. Obwohl ich glaube, wenn heute Kunden auf mein Instagram gucken, denken die auch, ja, ich hänge nur am Strand ab. Das ist natürlich, jetzt nicht die Plattform, um zu zeigen, dass man besonders aber ich bin relativ früh auf Twitter unterwegs gewesen. Auch das war auch sicherlich so ein Tool, aber die Kontakte kamen eigentlich immer übers Analoge. Also es war eigentlich immer, und da glaube ich auch heute nach wie vor dran, dass es eigentlich echt People-Business ist. So. Also es ist immer darum geht, dass Leute dich kennen, die auch vertrauen, dich mal gesehen haben oder deine Arbeit gesehen haben. Manchmal kommt ein Erstkontakt vielleicht über Netzwerk oder man kommt an Leute irgendwie mal ran, heute über die ganzen Plattformen. Aber ich glaube, der wirkliche Impuls oder der Abschluss oder die Möglichkeit, irgendwo zu pitchen oder ein Projekt zu machen oder zu verstehen, was ein Kunde vielleicht auch gerade braucht oder haben will, kommt nach wie vor, glaube ich, immer noch über den menschlichen Austausch. Also ja, das Bier muss dann doch noch sein.
Ja. Und jetzt kannst du es selber
Leben,
zahlen.
Hartes
ja.
Leben, genau. Man
nicht
muss doch
mehr der
noch
Bruder.
Bier trinken. Genau. Stimmt. Mein Bruder mal fragen, ob der mir mal wieder ein Bier ausgibt. Aber ja.
Du hast ja eben schon angesprochen, dein Instagram-Profil, dass das eher, sag ich mal, weniger businessorientiert ist. Ja. Trotzdem ist ja, und das ist ja, so, ist ja auch einer deiner Welten, das Surfen ist ja, das, was du postest bei Instagram, schon sehr surf-related irgendwo.
Ja, schon.
Und würdest du sagen, weil das am Ende ja schon auch wieder ein Business ist, dass du irgendwo den Kanal doch als Business-Kanal nutzt? Oder ist das bei dir eine klare Trennung, dass Twitter ist Business, Instagram ist privat? Und weil ich aber Freelancer bin, vermischt sich es eigentlich?
Also ich müsste eigentlich, sagen wahrscheinlich viele, ich müsste eigentlich mehr oder konzentrierter da, glaube ich, auftreten. Ich habe es, also wenn ich jetzt drauf gucken würde, ich habe, glaube ich, seit 6 Wochen oder so nichts gepostet, weil ich halt einfach in einer guten Situation, in Anführungsstrichen, auch so in manchen Projekten gefangen war. Oder wenn ich denn dann mal zu Hause bin, auch denke, oh nee, ich habe jetzt gerade keine Lust irgendwie, jetzt möchte ich ganz viel analog erleben irgendwie. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn Erstkontakt stattgefunden hat oder ein Kunde auch mal sucht oder so, dass sie dann natürlich auch einfach gucken. Und dann hat man natürlich irgendwie das ein oder andere schöne Bild oder die sehen irgendwas von der Produktion oder so. Also ich glaube schon, dass das hilft, weil man ja heute auch einfach verstehen will, mit wem man zusammenarbeitet. Und die Leute buchen ja nicht nur deine Leistung, sondern irgendwie schon auch dich als Person. Und desto besser sie sich irgendwie verstehen oder die einzelnen Facetten, desto besser ist das, glaube ich, auch. Ich benutze LinkedIn schon sehr viel, muss ich sagen. Also das ist immer auch einfach um zu verstehen, manchmal wie eine Firma aufgebaut ist oder wer da eigentlich arbeitet oder ob man übers Netzwerk vielleicht doch irgendjemanden kennt so. Oder auch natürlich für mehr Inhalte, aber und Instagram ist schon sehr unsortiert bei mir. Das ist schon, und es vermischt sich sehr zwischen lauter Insta-Stories, wenn wir auf Produktion sind, dann nonstop von morgens um 4 bis irgendwie nachts dann permanent irgendwie Dauer Insta-Stories posten und dann ist es zwischendrin mal wieder so gar nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr gemischt. Ich müsste das, ich würde es manchmal gerne auch ein bisschen sortierter machen, aber ja, denke da manchmal auch so, nee, heute irgendwie nicht.
Ja. Aber ich glaube, es ist ein ganz guter Punkt, weil das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, als ich mir dann die verschiedenen Sachen angeguckt habe, ist, wenn man jetzt, ja, dann postest du ein Bild mit dem Laptop im Bett so und das, was du ja machst, ja, also die Medienproduktion, das Surfen, die Kontakte aufbauen, wie du sagst, du sprichst auf Panels etc., das erfordert ja schon ein gewisses Maß an Organisation und auch Strukturiertheit. Wenn ich jetzt so den Mensch Katharina vor mir sitzen habe und auch so dein dein sag ich mal, privates Profil dann eher sehe, ist das so ein bisschen so ein Clash, würde ich mal sagen. Also wie strukturierst du dich selber? Also wie organisierst du dich? Ist das so, ich stehe morgens auf und guck mal, was passiert? Oder gibt es da irgendwelche Lifehacks, an die du dich hältst, damit das funktioniert?
Ich glaube, das ist ein Dauerkampf wahrscheinlich. Also das Erste, was ich dazu sagen muss, ist zu dem Bild mit dem Laptop im Bett sitzen, was tatsächlich nicht gestellt ist, sondern es klingt ja immer, mag jetzt komisch klingen, aber ich arbeite sehr viel im Bett. Ich sitze einfach ungern an Tischen. Ich glaube, das ist vielleicht schon die erste Charaktereigenschaft, die vielleicht so ein bisschen konzernmäßig schwierig ist. Ich arbeite wahnsinnig viel im Bett. Ich glaube nicht, dass das vernünftig ist. Also ich glaube, die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, man soll das irgendwie trennen oder es ist irgendwie Feng Shui-mäßig falsch oder geht irgendwie nicht einher mit Mindfulness oder wie wir das heute alles schimpfen. Aber ich arbeite tatsächlich wahnsinnig gern und sehr viel im Liegen oder auch im Bett. Aber ich denke mal, Strukturierung und Fokussierung ist auf jeden Fall das, was mir persönlich am schwersten fällt. Ich glaube, was mein Business generell ausmacht, sind oft auch einfach Impulse. Also ich werde schon viel von dem gesteuert, was halt reinkommt oder im Moment gerade entsteht. Und deswegen sind viele, das ist ja mal so einen klaren Arbeitstag, kann man eh nicht beschreiben, weil die sind natürlich immer einfach sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist ja heute selbst bei vielen Leuten, die im Büro sitzen, so, dass sie nicht mehr sagen könnten, na, das ist mein klarer Arbeitstag, ich komme rein, check meine E-Mails, habe ich das erste Meeting oder so. Das wird ja auch immer weniger. Ich versuche natürlich auch mit Hilfstools zu arbeiten, also von Slack über Evernote zu sich wilde Post-its irgendwo hinkleben. Ich habe eine Zeit lang zu Hause immer so ein riesen Kanban-Board gehabt, also wo man wirklich auch immer dieses Post-its bewegen. Dann habe ich aber gemerkt, okay, ich bin extrem viel unterwegs und irgendwie funktioniert die digitalen Kanban-Tools für mich irgendwie nicht. Dann habe ich angefangen, in große Bücher kleine Post-its zu kleben. Also immer so ein bisschen der Versuch für mich selber funktioniert das relativ gut, weil ich ja dann auch nur mir selber gegenüber verantwortlich bin. In dem Moment, wo wir auf Loyalty, also auf meiner eigenen Firma arbeiten, ist natürlich so, dass ich dann merke, dass mich eigentlich strukturiert, dass ich den anderen schuldig bin, eine Struktur zu liefern. So, also es ist dann eigentlich eher so, dass ich dann eigentlich nur hinbekomme, sortiert Arbeitsaufträge und Pakete zu strukturieren oder für Projekte irgendwie Timelines irgendwie zu bauen, einfach weil ich weiß, dass ich es den anderen schuldig bin. Also es funktioniert für mich besser. Ja. Oder auch wenn mir ein Kunde halt einfach eine Deadline setzt. Also ich bin so ein Typ von auch, wie üblich, ne, wie viele ja 2 Stunden vorher dann so, ich glaube, jetzt fange ich es mal an, weil mir Fokus nicht so besonders leicht fällt, wie man im Erzählen vielleicht auch schon merkt. Aber also ich glaube, man versucht da so viele. Ich habe die perfekten Tools nicht gefunden. Ich glaube, es geht vielen so und deswegen gibt es da auch so viele Anbieter. Ja. So, versuche natürlich aber einfach rauszufinden, okay, was ist das, was jetzt am wichtigsten ist? Was ist das, was am schnellsten fertig sein muss? Mein Problem ist, dass ich ganz oft denke, was ist das, wo ich jetzt am meisten Bock drauf habe? Und ich glaube, der Tag setzt sich aus denen zusammen. Also aus dem klassischen, ich kann vormittags sehr gut konzentriert mich manchmal auch nervende Sachen abarbeiten. Und nachmittags ist so, nachmittags sind Gespräche leicht, nachmittags ist Pause machen leicht. so glaube ich.
Definitiv. Ja. Würdest du sagen, du bist mittlerweile an einem Punkt, wo du, also ich gehe mal davon aus, die Freelancer, mit denen du arbeitest, die wählst du ja selber aus. Mhm. Bist du mittlerweile an einem Punkt deines Freelancings angekommen, wo du sagst, du kannst dir deine Kunden und das, was du letztendlich projektseitig machst, aussuchen? Oder ist es noch so, dass du sagst, ich muss halt meine Woche füllen oder meinen Monat, damit am Ende ich auch meine Miete bezahlen kann? Wie strukturierst du da letztendlich die Auswahl deiner Projekte, die du machst?
Auf mal dieses Strukturierungswort zu benutzen. Nein, ich weiß, was du meinst. Es erinnert mich immer nur leider daran, dass ich besser strukturieren müsste. Also die Woche füllt sich definitiv automatisch. Also das ist jetzt nicht mehr das große Problem und es sind eigentlich auch genug Aufträge da. Also ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass man sich jetzt nur aussuchen könnte. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie zu Hause sitze und sage, oh, von den 50 geilen Projekten, welches soll ich denn nehmen? Also so ist es, glaube ich, nie. Aber es ist schon, und ich glaube, das ist auch die für mich größte und wichtigste Freiheit, sagen zu können, dass wir, also wir machen ja einfach keine Auftragsarbeiten. Können wir das recht cutten? also wir machen keine Auftragsarbeiten. Ich krieg's einfach nicht hin. Das heißt, dass eigentlich die es ist ein wirres Businessmodell. Also es ist nicht so, dass irgendwie irgendjemand nach einer Story fragt oder eine Ausschreibung macht und wir dann sagen, oh geil, das könnten wir glaube ich auch gut, lass uns das mal machen, sondern es kommt immer über Menschen, die wir spannend finden, deren Geschichte wir gerne erzählen wollen, wie auch bei der Helikopterpilotin, die ich halt in Island getroffen habe und gedacht habe, geil, da gibt es so wenig Frauen von und vor allem meistens auch nur Pilotinnen, also weibliche Piloten, dann nur im Militär und sehr wenig kommerzielle oder normalfliegende und die ist insgesamt auch einfach eine sehr spannende Frau, mit der könnte man eigentlich entweder mal branded Content machen oder eben auch eine Geschichte über sie einfach machen, weil es einfach eine sehr spannende Frau ist und tolle Bilder natürlich auch einfach und eine Reise, auf die man Bock hat, das kommt ja da auch immer noch mit rein. Manche Projekte ergeben sich aus, wo wir denn gerne mal hinfahren wollen, muss man ehrlicherweise auch sagen, das ist eine gute Luxussituation, die wir da haben, weil es halt überall genug spannende Geschichten gibt, aber insofern ist eigentlich eher so, dass wir gucken, welcher Kunde passt eigentlich zu den Geschichten, die wir erzählen wollen. Das heißt, automatisch eigentlich für den Kunden ist es ganz schön, weil der natürlich sagt, okay, jemand hat sich mit mir auseinandergesetzt und meiner strategischen Richtung und bietet mir eigentlich nur was an, was wirklich auch zu mir passt. Weil ich muss ja jetzt nicht mit einem ökologischen Thema oder einem feministischen Thema zu einer Firma gehen, für die das im Moment gar nicht wichtig ist oder die das gar nicht interessiert.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also verkauft eine Idee oder also ist es letztendlich, oder habt ihr schon fertiges, habt ihr schon den Film, das Video mit der Helikopterpilotin gedreht und geht dann zu Firma XY und sagt, hier ist das Video, damit könnt ihr das und das machen? Oder ist es am Ende die lose Idee und damit geht ihr dann los und versucht jemanden zu finden, der das gut findet oder damit was anfangen kann?
Ja, es ist immer sehr dialogisch eigentlich. Also es ist schon eher so, dass wir entweder Menschen oder Geschichten oder Ideen eigentlich, ich würde gar nicht sagen pitchen, sondern tatsächlich erzählen. Also es ist auch nicht, dass wir uns irgendwie hinsetzen und ewig Decks bauen und sagen, das wäre eine Story, die wir jetzt irgendwie machen könnten, habt ihr da irgendwie Bock drauf? Also das ist selten der Fall, sondern es ist eigentlich eher im Gespräch mit Markenkontakten, die man natürlich einfach auch schon hat aus Jahren vom Netzwerken, vom Arbeiten bei anderen Firmen und im Allgemeinen auch sich vorher mit der Marke adäquat auseinanderzusetzen, zu gucken, wo geht's denn da eigentlich gerade hin? Passt es dann überhaupt? Also wenn du dann irgendwie auf dem Kanal drauf guckst und die haben irgendwie nur ihr Produkt immer im Fokus, dann brauche ich denen keine Menschen vorschlagen sozusagen. Ja. Das ist ja schon, da fängt's ja schon irgendwie an. Aber es ist tatsächlich eigentlich eher so, dass wir sagen, ey, ich hätte da jemanden, ich finde die super spannend, ich glaube, dass wir deren Geschichte gut erzählen könnten mit einer Integration von eurem Produkt oder auch in, ich sage jetzt mal, in stärker gebrandetem Content oder eben, wenn wir dokumentarische Inhalte machen, ist eher so, dass wir wissen, dass wir die Geschichten erzählen, dass wir wissen, dass es die Leute sind, da gibt es auch nichts dran zu rütteln, also da kann auch keine Marke irgendwie sagen, ja, aber ich hätte die Frauen gern in Brünett oder können wir das auch mit jemandem machen, der 10 Jahre jünger ist, das gibt's nicht, sondern die Leute stehen so, wie sie sind. Da ist es eher so, dass wir es dann integrieren in die dokumentarischen Inhalte. Ja. So. Aber das ist oft so, dass das so Kombinationen eigentlich sind. Manchmal ist es auch so, dass wir einen Monat an einem Ort sind und da dann einmal branded Content, also machen sozusagen, dann einmal was Dokumentarisches und dann vielleicht irgendwo noch ein Fotoshooting am Ende, um das sozusagen der eine Monat aus drei Projekten zusammensetzt, aber am gleichen Ort mit ähnlichen Leuten. So. Ja. Also das ist
eigentlich wie ein. Das heißt, du suchst dir aber ja schon im Endeffekt die Marken, mit denen du arbeitest, schon sehr genau aus, oder? Also weil, ja. Oder anders gefragt, würdest du auch mit Marken arbeiten, mit denen du dich selber nicht identifizieren kannst?
Nee, also das definitiv nicht. Wir haben den Fall einmal bisher gehabt, dass uns eine Marke angefragt hat, auch in diesem Surf-Bereich, wo ich gesagt habe, ihr seid eigentlich genau das, wo ich das Dagegenschild heben möchte. Ihr macht eigentlich genau das, was ich schlimm finde und was ich nicht richtig finde. Und wenn die jetzt gesagt hätten, hey, wir wollen wirklich was ändern und wir wollen wirklich andere Sachen machen, dann hätte man sich fragen können, ob man sozusagen Teil davon sein will, um deren Firmenkultur oder sich auch das, wie sie Frauen darstellen in Action Sports, verändern wollen. Aber das war eben nicht der Fall und das haben wir ganz klar abgelehnt. Hat ein bisschen wehgetan, weil man natürlich immer überlegt, könnte ich mit dem Geld, was da rauskommt, vielleicht wieder dokumentarischen Inhalt produzieren, der eigentlich dagegen arbeitet. Aber nee, da gibt es schon Grundprinzipien von Firmen, mit denen man nicht arbeitet. Aber jetzt auch nicht wirklich aktivistisch. Ne? Also das ist, ich meine, jede Firma, wenn du irgendwo reinkommst, könntest du sagen, ist das wirklich nachhaltig? Machen die das wirklich auf jeder Ebene? Ich glaube, es wäre arrogant, sagen zu können, oh, wir können uns die geil aussuchen. Ist jetzt eben, wie gesagt, auch nicht so, dass da irgendwie 20 rumstehen und sagen, oh, wir würden jetzt auch gern mal. Das wäre toll, würden wir uns natürlich riesig drüber freuen, aber das wäre gelogen. Es ist eher so, dass es natürlich so Wunschmarken gibt, wo man einfach denkt, oh, das passt einfach. Die bauen eher Communities auf oder die arbeiten sehr viel über Erlebnisse oder über Geschichten oder erzählen tolle Geschichten und Da gibt es natürlich, mit ein, zwei hat man schon mal zusammengearbeitet, da hat man dann Kontakt, kann man sagen, pass mal auf, ihr macht doch das eh, wollt ihr das im nächsten Jahr auch so machen, wir hätten da ein paar Stories, habt ihr da irgendwie Bock drauf? Und dann fängt man eben die Gespräche an. Manchmal geht das ganz schnell, wir hatten schon mal so ein Turnaround von 3 Tagen, wo wir mit einem gesprochen haben, der sagt, ja, eigentlich ein Kunde, der auf was anderem gearbeitet hat eigentlich, und sagte, ja, wir haben jetzt auch eine neue Marke und da geht es auch viel um Frauen, die aus so Ocean Waste eben Kunstwerke machen und Aktivistinnen in diesem Bereich und so. Und da sage ich, oh ja, da haben wir, also von denen, mit denen wir zusammenarbeiten, ganz viele. Und er sagt, ja, wen denn? Da haben wir dem irgendwie, also es war wirklich so ein Mittagessen, irgendwie dem Paar gesagt. Und er so, ja, also die wäre ja super. Ich so, ja, wir fahren da eh hin. Können wir jetzt auch mitdrehen. So. Und das war wirklich also innerhalb von 3 Tagen beschlossen, von einem Monat wegproduziert. Auch sehr, sehr, sehr schön. Wir wollen es noch nicht draußen, aber kommt, glaube ich, nächsten Monat. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Story auch. Einfach. Und manchmal ist das ganz schnell, manchmal ist das so, dass man ewig irgendwie dran ist. Manchmal bin ich auch einfach der Meinung, nein, die müssen das jetzt verstehen, wir kriegen die irgendwann dazu, dass sie verstehen, dass das super passen würde.
Aber was wäre dann so, ist das dann branchenbezogen oder ist das eher die Handlung des Unternehmens, wie sie sich vielleicht nach außen hin darstellen, wo du sagen würdest, das passt nicht zu dem, was ich mache? Also gibt es da Entscheidungskriterien, an denen du das festmachst?
Ja, es ist eine Moralfrage, die man sich immer mal wieder stellen muss, sicherlich. Also, das Ding bei uns ist natürlich, dass wir eigentlich 70% Content mit Frauen produzieren, also Frauen in Action Sports, Künstlerinnen, so. Das heißt, dass wenn jetzt irgendwie eine Anfrage kommt, die irgendwie in eine falsche Richtung geht oder wo es nicht um, und die anderen 30% sind eben ältere Menschen und andere Ethnien so. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt irgendwie Content für eine Firma produzieren, die jetzt primär Menswear, Crossfit machen würde oder so, ist halt einfach nicht besonders groß. Nicht, dass es nicht total witzig sein kann und das ist ja auch, also es ist ja auch gar nichts Schlimmes oder so, aber es passt einfach nicht in unsere Positionierung. Die ist halt einfach sehr klar und sehr speziell. Ich glaube, bei der Auswahl der Marken gibt es natürlich unterschiedliche Kriterien. Wie passt ein Produkt natürlich in die Story rein? Also es muss halt einfach, es ist halt branded Content und nicht Werbefilm. Also es ist halt nicht, okay, wie können wir die Flasche Bier geil aussehen lassen und im Hintergrund haben irgendwie 5 Leute Spaß und sind auf einem geilen Festival und so. Das ist es ja nicht, sondern es geht eben darum, die Geschichte der Person zu erzählen und entweder bei branded Content integrierst du halt dann das Auto, mit dem sie dann durch die Gegend fährt oder sie trägt vielleicht dann die Klamotte von der entsprechenden Firma oder du produzierst eben am Rande dann nochmal extra Content. Aber es gibt natürlich Sachen, die passen dann einfach erzählerisch nicht rein. Und wenn die erzählerisch nicht reinpassen, dann wird auch der Content nicht gut. Ja. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil da hat keiner was davon. Irgendwie also die Frauen oder auch Männer oder Menschen, mit denen wir produzieren, hätten dann keinen Bock drauf, weil die natürlich auch denken, was soll ich jetzt hier irgendwie in eine Gesichtscreme da irgendwie oder so. Ne? Dann macht es einfach keinen Sinn. Also es gibt halt viele Kategorien, die einfach rausfallen per se, die dann vielleicht nicht reinpassen. Und ja, man versucht natürlich bei den Markenwerten schon eher auf Firmen zu gehen, die grundsätzlich im Bereich Diversity oder Sustainability unterwegs sind. Aber wenn man genau reinguckt, ist natürlich auch nicht, also auch ein Automotive-Hersteller, was wir häufiger ja dabei haben, da kannst du natürlich auch sagen, ist das jetzt wirklich nachhaltig. Wenn wir aber, also für mich ist entscheidend, dass wir über die Stories andere Narrative erzählen können, dass wir andere Frauenbilder erzählen können, dass wir ältere Menschen erzählen können, dass wir mehr Farbe erzählen können, als das es bisher so gibt. Also gerade Surfen, das war ja die Ursprungsmotivation, ist heute ja ein bisschen breiter, aber ist halt weiß, jung und männlich. So in der medialen Wahrnehmung, aber nicht im realen Leben. Und das ist natürlich schön, wenn man da irgendwie einfach mehr Bilder nach draußen packen kann und im Prinzip, sage ich manchmal auch zu unseren Kunden, eigentlich auch Marken dafür missbrauchen kann, weil sie einen größeren Kanal haben, als wenn ich eine Dokumentation mache und die auf 3 Filmfesten zeige.
Ja.
Und so kann man natürlich dann so.
Aber es gibt ja schon auch Beispiele, wo sozusagen nochmal dazu zurückzukommen, wo die auch sehr, sehr Männer geprägt sind, die Branchen oder die Industrien, wo sich dann auch ja, dass die Unternehmen den einen oder anderen Medien-Fauxpas leisten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild von Engel und Völkers dem Vorstand vor ein paar Monaten mal gesehen hast. Ganz konkret, würdest du für die arbeiten? Also was?
Ich glaube nicht, dass die eine Story haben, die wir erzählen können. Das ist, glaube ich, das Erste, dass es nicht passen würde.
Vielleicht
das
eine schöne Immobilie auf Mallorca. Also.
Ja, aber das auch das. Also ich glaube, da ergibt sich keine. Also was ist deren Produkt? Ist ja irgendwie Beratung. Und Beratung kannst du, also das. Ich würde keine Story sehen, die da irgendwie reinpasst. Also
Es ist ja am Ende Beratung, aber auf der anderen Seite steckt ja schon ein emotionales Thema hinter, nämlich ja. das Thema Eigenheim, Wohnen, ja. Zuhause fühlen etc. Also ja, ich bin bei dir, die Beratung ist keine Story. Ja. Was dahinter steht, was sie eigentlich beraten sollten, ob sie es machen, weiß ich nicht, aber ist ja schon ein emotionales Thema.
Ja, also ein Zuhause oder auch wie man zu Hause gestaltet oder so, da kann man, glaube ich, wahnsinnig tolle Geschichten erzählen, aber wenn ich tolle Orte erzählen wollen würde, würde ich dann halt sagen, okay, lass es uns bei Airbnb versuchen. So, weil die haben zu Hause, hinter jedem Zuhause, wenn es jetzt nicht ein klassisches, ich habe mir 23 Immobilien in Paris gekauft und vermiete die über eine Unteragentur. Das ist natürlich auch die Kehrseite von deren Business sozusagen. Ja. Aber da würde ich immer sagen, hey, lass uns mal versuchen, ob wir irgendjemanden bei Airbnb erwischen und irgendwie eine geile Geschichte erzählen können. Aber da es, wie gesagt, oft so ist, dass wir erst die Leute haben und dann die Marke dazu finden, ergeben sich meistens so bestimmte Cluster von Firmen, die halt einfach sehr offen sind, die sehr viel eher auf, ich würde auch schon sagen, eher auf ganzheitliche Markenerlebnisse setzen, mehr oder minder. Und, ganz ehrlich, es ist natürlich auch so, wir wollen halt, wenn wir die Geschichten mit den Leuten erzählen und diese Produktion machen und ja auch relativ viele Produktionen in relativ kurzer Zeit machen, dann braucht das auch entsprechende Budgets.
Ja.
So, das heißt, da fallen bestimmte Marken einfach schon raus, wo ich sage, nee, das hilft uns nicht, so wie viele Surfer, mit denen wir auf der anderen Seite ja auch zusammenarbeiten, wenn es darum geht, wie finden die eigentlich ihre Brand-Partnerships oder wie können die sich als Marke entwickeln. Das hilft denen nichts, wenn die den 23. Wetsuit oder Hoodie von irgendjemandem geschenkt bekommen. Die brauchen halt nicht Sachen, die müssen halt irgendwie auch ihre Miete bezahlen, irgendwo hinreisen für ihre Contests, essen, vielleicht mal das ein oder andere Bier trinken.
Ja.
Also das heißt, da fallen natürlich viele Sachen einfach auch schon raus, wo wir auch einfach sagen, nee, unter bestimmten Budgets können wir das dann, kann ich nicht gewährleisten, dass es meinen Leuten auf Produktion gut geht und wir auch sozusagen als Firma da natürlich auch was von haben, obwohl wir da müssen wir noch ein bisschen besser drin werden, glaube ich.
Hast du meine Frage noch nicht beantwortet? Wirst du basierend auf der
Aktion? Nö, also Fake und Fergus will ich, glaube ich, nicht arbeiten. Ich glaube, ich hätte keine Lust auf die Auseinandersetzung. Ich sehe da null Story, ohne dass ich mich nicht wahnsinnig anstrengen müsste. Also mir fällt da keine Story ein, die ich da erzählen könnte, glaube ich. Sorry, Leute. Aber nein, also die ergeben sich, glaube ich, nicht. Und ich glaube, da gibt es so viele Geile, auf die ich noch Bock hätte.
Kannst du im Gegenzug ein Beispiel nennen, eine Marke, für die du wirklich gern mal arbeiten würdest, die du bisher noch nicht in deinem Portfolio hast?
Ja, ich habe immer keine Ahnung, wie das so rechtlich ist, was man immer erzählen darf, mit wem man irgendwie schon geredet oder was gemacht hat. Aber wir haben mal ein kleines Testprojekt. Geht ja nur um
dein Wunschprojekt.
So mein Wunsch. Oh, es gibt so viele Marken, die natürlich irgendwie spannend sind oder die sich anbieten. Ich finde Airbnb, wie gesagt, tatsächlich gut, weil wir sind halt permanent auf Produktion. Wir brauchen Platz. Wir können nicht in Hotels oder Hostels. Wir haben 8, 9, 10 Koffer dabei mit riesen Equipment. Außerdem finde ich, dass die, jetzt mal abgesehen von diesen rechtlichen Diskussionen, ob Leute das missbrauchen, um irgendwie ganze Stadtteile sozusagen unbelebbar zu machen, gibt es da, glaube ich, viele, viele tolle Geschichten und viele schöne Räume, die man erzählen könnte, oder es hilft uns auf Produktion und so. Aber ich mag halt so Marken wie zum Beispiel auch Lululemon, finde ich da immer sehr stark, weil die setzen halt immer zuerst darauf, die wollen die Leute auch immer alle persönlich kennenlernen. Mhm. Es geht halt immer darum, dass man Erlebnisse schafft. Es geht nie nur darum, schöne Bilder zu haben, sondern es geht immer auch um den Austausch mit den Menschen selber. Die treten auch immer in direkten Austausch. Und das ist bei uns eigentlich auch so, dass alle Leute, die wir filmen, sind Leute, mit denen wir lange Interviews führen, die wir persönlich kennenlernen, die wir meistens vorher persönlich kennengelernt haben. Und wenn wir können, auch versuchen, in ihren anderen Lebensbereichen zu unterstützen. Also wenn die irgendwie, wenn das Sportler sind, die vielleicht auch nach Sponsoren suchen, wo wir dann gar nichts mit zu tun haben, wo wir einfach sagen, hey, wir bringen dich mal in Kontakt mit XYZ, vielleicht können die dir dabei helfen, dass du dann irgendwie die 3 Surfboards irgendwie noch kriegst oder dass du vielleicht dir die nächste Tour irgendwie leisten kannst, weil das natürlich auch Sportarten sind, die halt einfach nicht gut durchfinanziert sind, so für die Sportler. Das ist so ein Kunde, dann natürlich so auch solche wie Patagonia, die natürlich sehr viel auf Recycling setzen oder auch einfach so vom Wertegerüst natürlich einfach gut passen, obwohl es da weniger Überschneidungen gibt, weil die machen einfach schon wahnsinnig viel richtig. Da weiß ich nicht, ob man dann irgendwie hinkommen könnte und sagen könnte so, naja, ihr macht schon ganz viel, wir würden davon auch noch gern eins machen, ist halt ein schwieriger Pitch. Aber das sind natürlich Marken, die sich eher anbieten. Was ich immer spannend finde, ist natürlich, sind auch Telekommunikationsmarken. Also ich finde zum Beispiel, dass T-Mobile das in Ohne dass wir mit denen zusammenarbeiten würden. Aber T-Mobile, das zum Beispiel in Amerika wahnsinnig gut macht, die erzählen ganz, ganz viele, die unterstützen ganz, ganz viele Initiativen. Ich bin ein Riesenfan von Nick Drake, den ich tatsächlich auch mal beim Surfen kennengelernt habe und den ich mir immer so Surf-Tipps hin und her schicke. mich aber nie trauen würde zu pitchen, weil ich immer denke, oh Gott, also das ist so einer der Dinge, was ich vielleicht irgendwann mal machen werde, aber einfach, weil die... Das sind einfach zu große Themen, die da auch haben. Ja. Und da hätten wir, ich könnte das produktionsseitig gar nicht leisten, aber ich finde Wahnsinn, wie die in Amerika zumindest auch dann eine lokale Fußballmannschaft unterstützen, die sich irgendwie in einem Armviertel oder einem einsetzt oder so. Und natürlich geht es darum, Telekommunikationsverträge zu verkaufen, aus denen du dann irgendwie 8 Jahre wieder nicht rauskommst und so. Also ist dann wieder die Frage, wo fängt man an mit Moral und wo hört man auf? Aber ich finde, dass die ganz, 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 ganz viele tolle Initiativen gestartet haben, wo es eben auch um Menschen geht. Und bei uns am Ende des Tages dreht sich immer um Menschen. Sowohl in diesem emotional Probleme klären bei der Arbeit oder das eben auch ansprechen. Also Mitarbeiter und Freelancer als Menschen verstehen und nicht nur als Arbeitsressource. Ja. Dann die Leute, die wir filmen, nicht nur als Assets zu verstehen, sondern als Menschen, deren Geschichten wir erzählen und bis zu einem gewissen Grad natürlich auch Marken menschlicher zu machen. So. Und das ist eigentlich immer dieses Spannungsfeld zwischen Mensch, Markt und Marke, in dem wir uns eigentlich bewegen.
Sehr spannend.
Ich glaub, das klang doch mal sinnvoll.
Ja. Hätte ich besser sagen können. Ich glaube, es ist sozusagen nochmal ein ganz guter Überleitung zum Thema, was wir eingangs schon kurz angerissen haben, was ich sehr, sehr spannend finde bei dir, dass du als Freelancer sozusagen andere Freelancer managst. Wann war so der Punkt, wo du andere Freelancer brauchtest, um deine Aufträge abzuwickeln? Und B, wie führt man andere Freelancer? Also ist das ein Vorteil, dass du selber Freelancer bist, um die zu führen? Oder ist das eher ein Nachteil, weil vielleicht, ja, da wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass Freelancer ja frei sind, dass halt dann plötzlich beide Seiten frei sind?
Also ich glaube, das Verständnis für... Also ich glaube, angefangen hat das so... Ich glaube vor 2 Jahren ungefähr, dass es halt auch einfach viele Skills, die wir brauchten, ich auch einfach nicht habe, die wir für Projekte brauchen. Er hat natürlich früher in anderen Projekten schon, wenn man mal Projektleitung innerhalb von anderen Projekten hatte, dass man einen Freelancer dazu gebucht hat oder so. Das sind bestimmt schon 6, 7, 8 Jahre oder so, wo man das dann hatte, aber ja immer in Projekten dann auch für Kunden oder Agenturen. Das heißt, da gibt es noch ein anderes Strukturmoment. Mhm. Oder auch Hierarchiemoment, also so selber, dass ich die reinbuche, führe, einkaufe, bezahle sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, seit 2 Jahren ungefähr so. Ich hoffe, dass es für die Freelancer einfacher ist, mit mir zusammenzuarbeiten als mit anderen Kunden. Ich würde das hoffen. Ich glaube, was es manchmal einfacher macht, ist, dass man ein komplettes Verständnis hat für ortsunabhängiges Arbeiten. Also wir sehen uns eigentlich alle sehr, sehr wenig, also auf Produktion natürlich, aber meine Assistentin sitzt in Bochum, unsere Service-Designerin sitzt manchmal in London, manchmal in Friedrichshafen, also das ist so halb-halb. Nils, unser wichtigster Mitarbeiter sozusagen, der eigentlich auch alle Kommunikation übernimmt, mehr oder minder, und auf den Projekten eigentlich auch so 50-50 mit mir sitzt und die Dokumentation auch alle betreut. Ist halt auch permanent unterwegs. Also der ist dann auch viel in Hamburg, aber dann auch wieder viel nicht. Und wir haben es original ein paar Mal gehabt, dass er irgendwie an dem einen Tag reinfliegt und ich an dem Tag rausfliege. Also das Verständnis dafür, dass man nicht an einem Ort sein muss, ist halt riesig. Dass ich auch denke, ist mir doch egal. Hauptsache die Arbeit wird gemacht, so, das ist mir völlig wurscht. Ist mir auch egal, ob es morgens um 6 ist oder am Wochenende oder so. Viele von uns arbeiten dann mal auch am Wochenende, weil die dann denken, oh nee, Montag, Dienstag soll gutes Wetter werden, da möchte ich jetzt woanders hin. Ich glaube, das Verständnis dafür ist groß. Ich würde hoffen oder vermute auch, dass ich mich mehr entschuldige für Sachen, wenn ich einfach Infos noch nicht habe. Oder dass man zwischendrin immer nochmal sagt, hey, ich weiß, ich schulde dir noch Info A, B, C. Ich habe die selber noch nicht, aber ich weiß, dass du drauf wartest, komm so schnell wie möglich. Also, dass man dieses Rumsitzen und auf Sachen warten, dass man halt einfach aus der Perspektive weiß, was die nervigen Sachen sind. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Bedanken und mit Entschuldigen zu tun, also so blöd und einfach es klingen mag, aber weil man als Freelancer ja ganz oft nach der Abgabe auch nicht nochmal irgendwie, man hört ja dann oft nichts mehr oder sagt niemand nochmal, oh geiler Content oder ist ja mega geworden oder hey, ich wollte nochmal sagen, das war echt schön oder so, du hörst ja nicht, so gibst es ab, deine Leistung ist erbracht und dann bist du irgendwie auch raus, also einfach auch bei vielen Sachen nochmal nachzufassen, auch einfach nochmal zu sagen, hey, ich wollte nochmal sagen, das war irgendwie auch echt gut und oder sich eben auch zu entschuldigen für die Sachen, wo mir, und das passiert mir oft, auch einfach in dem Chaos, dann man mal vergisst, irgendwo zu antworten oder Sachen vielleicht nur mittelmäßig gut geplant hat. Und ich glaube, da ist es, hoffe ich zumindest, wie gesagt, einfacher, mit mir oder für mich zu arbeiten, weil man eben selber so oft in der Situation gewesen ist.
Ja. Sind in deinem Umfeld, also auch privat, hast du maßgeblich Freelancer als Freunde? Oder merkst du einen Trend, dass mehr Leute in deinem Umfeld freiberuflich agieren oder Dinge machen, wo sie nicht mehr den klassischen 9-to-5-Job haben? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass, ja, so wie du dein Leben lebst und relativ freies gestaltest, wird es natürlich schwer, dann irgendwie das mit einem 9-to-5-Job zu kombinieren, den jemand anders vielleicht hat. Wenn du dein Umfeld betrachtest, ist das sehr Freelance geprägt?
Ich gehe sehr oft Mittagessen mit Menschen. Ich glaube, das ist sowas. ich glaube, mein privates Umfeld ist schon, ich glaube, halb-halb. Vielleicht sogar noch eher 70 festangestellt, normalere Zusammenhänge 30 nicht. Ich glaube einfach, weil das, ich meine, ich bin in Hamburg aufgewachsen, ich habe sehr viel Zeit in Hamburg verbracht und ich wohne jetzt ja oder habe, naja, wo ich wohne ist ja immer so eine Frage, aber ich verbringe sehr viel Zeit in Hamburg oder ich zahle hier meine Steuern so und habe hier meine Klamotten. Das heißt, dass ich natürlich auch einfach so aus meinem alten Freundeskreis und auch über die Agentur, bei denen man gearbeitet hat oder Leute, mit denen man zusammengearbeitet hat, viel in Hamburg ist. Davon sind schon viele in festeren Gerüsten auch einfach noch. Und auf der anderen Seite sind es natürlich die frei sind, sind dann aber wirklich so frei, ne? Ja. Also man auch wirklich, die man dann teilweise gar nicht sieht, weil die dann irgendwie sagen so, ja, aber ich bin diese Woche jetzt in Finnland, ja, aber ich bin nächste Woche jetzt in XY. Also zwei sehr gute Freunde von mir, mit denen ich viel Zeit verbringe eigentlich, die halt auch permanent unterwegs sind. Also es ist eher so, dass man dann versucht, zusammen unterwegs zu sein. Also dass so diese Trennung tatsächlich dann von Arbeitszeit und Privatzeit dann gar nicht mehr so stark stattfindet oder man dann zusammen mal in einem Coworking Space sitzt oder dann halt eben auch irgendwo in Portugal am Wasser, so zwei davon surfen halt auch, dann hat man halt manchmal so gemeinsames Arbeiten, Surf-Office nennen wir das immer, das ist dann, dass man dann so zwei, drei Wochen mit zwei, drei Menschen, die alle vielleicht auf unterschiedlichen Themen oder manchmal auf gemeinsamen Projekten arbeiten, halt einfach surfen und arbeiten, ja. Weil dann alle wissen, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie rumhängen, du bist auch nicht irgendwie neidisch auf andere, weil die jetzt irgendwie den ganzen Tag nur genießen können, sondern die anderen müssen auch irgendwie arbeiten, aber man kann auch mal zusammen surfen gehen. So. Aber es ist schon gemischt, was natürlich auch manchmal so also ich sag jetzt mal, das alltägliche Leben dann gar nicht so einfach macht, ja. Wenn man sehr viel weg ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man da ist, dann natürlich auch manchmal denkt, oh, jetzt heute Nachmittag, keine Ahnung, kann mich gerade nicht konzentrieren, das mache ich heute Abend, aber dann hast du natürlich abends keine Zeit für andere Menschen, so, ne? Also das ist so, ja. Spannend. Aber ich glaube, wie bei allen Sachen, du brauchst halt Anker. Ja. So. Und das ist, ich glaube, das gilt fürs Menschliche wie fürs Arbeiten. Also was sind die Sachen, die du immer machst, die dir am wichtigsten sind oder die fürs Geschäft wichtig sind, die du jeden Tag machst, damit dein Geschäft funktioniert, die du jede Woche machst, damit deine Projekte laufen. Und ich glaube, das gilt fürs Privatleben ja genauso. Was sind die Menschen, die dir ganz, ganz wichtig irgendwie sind, die du halt auch irgendwie immer siehst. So, und das ist für mich, glaube ich, so, das funktioniert halt einfach gut. So, also es ist immer, wenn ich hier bin, so meine Familie, versuche meine Patenkinder zu sehen, mal ein paar von den Freunden, die einem halt am wichtigsten sind.
Sehr cool. Perfekt. Wir sind zeitlich tatsächlich auch schon am Ende.
Blabla, Labarababa und so.
Eine Frage interessiert mich tatsächlich noch. Vielleicht kannst du die kurz noch beantworten.
Ich werde es versuchen.
Gibt's was ein Unternehmen machen müsste, damit du dich entscheidest, wieder festangestellt zu werden?
Nein, den Fall wird es einfach nicht geben. Ich kann nicht zurück. Ich bin zu versaut. Das ist jetzt einfach, ich könnte nicht mehr zurück. Ich könnte mir vorstellen, die einzige Variante in einem größeren Konstrukt wäre, wenn man eine Partnerschaft eingeht mit einem anderen Unternehmen oder so, wenn man irgendwie sagt, das, was man leistet, wird so groß, dass man mit einem anderen Unternehmen partnert und das eine andere Struktur ist oder dass man aufgekauft werden würde, was ich aber eigentlich auch nicht möchte. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, in ein schon komplett fertiges Gerüst wieder reinzugehen oder auch nicht in ein anderes Startup oder so. Nicht. Also als Projekt, ja, 3 bis 6 Monate, fein, 2 Tage die Woche, aber eigentlich auch nicht so wirklich. Also die Antwort ist nein.
Sehr gut. Perfekt, super. Dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Hat viel dir. Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen, dass Airbnb bald zu deinen Kunden zählt. Und ja, alles Gute dir.
Danke. Vielen Dank.